Das mit dem Fahrradfahren ist mir natürlich auch zuerst eingefallen, mit dem Gegenwind. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht mehr verwenden. Ich würde sagen, bei dem Stichwort Scheitern ist mir was eingefallen. Als ich als Pastor aufgehört hatte und eine Umschulung angefangen habe, und die Leute so im Umfeld, die wussten ja davon, da hat mir eine Gemeinde eine E-Mail geschrieben. Und die haben geschrieben, pass mal auf, wir haben demnächst, also so sinngemäß, so wie es für mich ankam, wir haben demnächst einen Gottesdienst zum Thema Scheitern und da wärst du genau der Richtige dafür. Ich habe da abgesagt und ich habe mich an einen Spruch von meinem Vater erinnert, der hat immer gesagt, kein Mensch ist unnütz. Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Und das war irgendwie nicht ganz so sensibel nachgefragt. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es das Hinfallen gibt und ebenso das Aufstehen mit Gottes Hilfe. Und wenn ich hier bin, auch bei euch, ist auch mein Wunsch und Gebet, dass das eben nicht ausschließlich als schlechtes Beispiel dient, sondern zumindest bei dem, was persönlich, biografisch herüberkommt, als ein Beispiel davon, was der Herr zu tun vermag mit Menschen, wo er vielleicht manchmal ein bisschen mehr Arbeit hat, auch durch Krisenzeiten eben gehen, was Gott tun kann und was das bewirken kann. So sind also, so ist der Gegenwind unser Thema. Und es geht um Impulse, um Impulse mitzunehmen. Und die entscheidenden Impulse, die muss natürlich dann Gott selbst geben, durch seinen Geist. Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass ihr hier seid. Wir haben anfangs nochmal drüber gesprochen, Mensch, ich weiß, da investiert man eine Menge. Sich dann nochmal aufzumachen und dann zu kommen und zuzuhören und konzentriert zu bleiben. Ja, das ist für mich auch aufregend zu wissen, Mensch, das möchtet ihr, und ich gehe einfach davon aus, dass es auch für Sie, für euch darum geht, wie werde ich fertig mit dem Gegen, auch im Glauben in der Nachfolge von Jesus. Windstärke 7. So tun, als ob schlechtes Gewissen und Heuchelei. Also, dann mal frisch rein in diesen Gegenwind. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob Sie oder Du, sonst wird das immer umständlich. Ich mache jetzt das Du und nachher wieder das Sie im persönlichen Gespräch vielleicht. Ja, das ist einfach besser. Vor dir steht ein Redner mit diversen Baustellen, ein Mensch, nicht nur ein Redner, ein Mann mit diversen Baustellen. Da gibt es größere Baustellen und kleinere Baustellen, die ich habe. Und gerade in den letzten Tagen oder Wochen auch ist mir nochmal bewusst geworden, es gibt da eine für mich schon relativ große Baustelle. Und das hängt mit meinem Körpergewicht zusammen. Ich bin jetzt seit 5 oder 6 Wochen ohne Nikotin, das ist sehr, sehr erfreulich. Aber was freilich nicht so erfreulich ist, dass ich dann auch 5 oder 6 Kilo zugenommen habe. Und dass ich zunehme, das geht bei mir überhaupt gar nicht. Weil ich seit mindestens 30 Jahren krankhaft mit meinem Gewicht beschäftigt bin. Das sieht dann so aus, dass ich auch mal 2 Wochen gar nichts essen kann. Und dann wieder in mich reinstopfe wie verrückt. Und es gab eine Zeit, da habe ich, um die Kontrolle zu behalten, das Ganze halt wieder rückwärts geschickt. Und ich merke, Mensch, ich verachte mich dafür, wenn ich nach meiner Einschätzung zu viel wiege. Das ist eine Baustelle, wo ich bete zum Herrn und sage, Mensch, ich möchte nicht mehr, dass auch meiner Überzeugung der Widersacher Gottes in meinen Gedanken und in meinem Verhalten auf meinen Gefühlen da Klavier spielen darf. Herr, da soll etwas geschehen. Es gibt auch wie die anonymen Alkoholiker Selbsthilfegruppen für Menschen mit Essstörungen. Und ich muss mal schauen, welchen Weg ich jetzt gehe oder welcher sich da auch zeigt, damit diese Baustelle mich nicht dauerhaft runterziehen darf. Das ist eine meiner Baustellen und du sitzt vielleicht, so würde ich das vermuten, heute Abend hier und du hast deine persönliche Baustelle. Ich weiß nicht, ob das eine größere ist oder eine kleinere ist, aber davon kann ich ausgehen, dass da für dich etwas ist, was dich bewegt, was dich runterzieht, was dich behindert, von dem du weißt, ich möchte da gerne raus. Vermutlich ist es eine Baustelle, die nur du kennst, die meisten Leute um dich herum nicht kennen, vielleicht überhaupt niemand sonst kennt. Es soll niemand erfahren, wie es dir geht oder wie es dir wirkt. Das Verrückte dabei ist, wenn das bei dir so ist, das Verrückte ist, deiner Nachbarin und deinem Nachbar geht es genauso. Da ist es auch so, dass da etwas ist, was niemand erfahren soll. Das sind auch Baustellen, die man nach außen hin aber schön versteckt. Wir müssen uns eins klar machen. Jesus sagt es etwa im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 17. Da sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, sagt Christus, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Kirche Jesu Christi, christliche Gemeinde, ist ja eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus gerufen hat. Daraus setzt sie sich zusammen. Und Jesus sagt, rufen, das tue ich, die Kranken, nicht die Gesunden. Und das bedeutet, die Kirche, die Gemeinde Jesu, ist eine Gemeinschaft von Kranken. Wir sind eine Gemeinschaft kranker Menschen. Und die Krankheit, unter der wir leiden, beschreibt die Bibel etwa im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Paulus sagt, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben. Etwas anders ausgedrückt, keiner hat die Herrlichkeit, die Gott sich ursprünglich gedacht hat, noch so an sich. Jeder von uns leidet an einer Mangelerkrankung. Freilich ist es kein Vitaminmangel, kein Eisenmangel, sondern es mangelt uns an Herrlichkeit. Keiner von uns, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, ist ein Riss hineingekommen, sodass wir ihm etwas schuldig bleiben und uns auch. Und es gibt keine Ausnahme, sagt die Bibel. Und darum gibt es auch innerhalb der Kirche, darum gibt es auch in der Gemeinde nichts, was es nicht gibt. Da gibt es Ich-Sucht, gibt es Begierden, Süchte, da gibt es Hochmut, Stolz, da gibt es auch Feigheit und Unterwürfigkeit. Es gibt Ablehnung, manchmal sogar Hass. Es gibt Sorgen, Zukunftssorgen, manchmal auch eine Heidenangst. Auch in der Gemeinde gibt es die Anbetung falscher Götter. Das, was die Bibel Götzendienst nennt. Es gibt Selbstablehnung und Selbsthass, Lüge, üble Nachrede, Unversöhnlichkeit, Ehebruch, geistliche Trägheit und. Ich hoffe, diese Aufzählung ist nicht zu erschrecken. Ich sage auch nicht, dass das alles zugleich zum Beispiel hier vorkommt. Aber davon gibt es einiges. Und zwar eben auch in der Gemeinde. Auch bei uns, bei mir und bei dir. Nun, wir sind uns, denke ich, alle einig, dass Jesus das mit und wissen darum, dass Gott durch sein Wort sagt, das ist Gottes Wille, eurer Heiligung. Er will es nicht, er will das, die Bibel übrigens Sünde nennt, die Macht der Sünde, möchte nicht, dass es unser Leben bestimmt. Sein Wille ist unsere Heiligung. Die entscheidende Frage aber ist, wie kommen wir dahin? Wie kommst du dahin? Wie kommst du dahin, dass sich für dein Leben, in deinem Leben wirklich etwas verändert? Und was sind die Faktoren, die eine Veränderung verhindern, die ihr geradezu im Weg stehen? Das ist unser erstes Thema für heute Abend, denn das schlechte Gewissen ist meines Erachtens wirklich gegenwärtig. Es ist etwas, was nicht verändert, sondern geradezu lähmt. Und das muss ich aber noch genauer erklären. Schlechtes Gewissen und Heuchelei verhindern eher eine Veränderung. Zunächst, unser Gewissen ist eine gute und wichtige Instanz. Es ist in der Tat eine Instanz, die der Vater durch seinen Heiligen Geist mit seinem Geist gebrauchen kann, um uns ins Gewissen zu reden, um uns in Schuld und Sünde zu überführen. Das gibt es wirklich. Und man kann ja heute jeden Anspruch ablehnen, indem man sagt, das macht mir aber jetzt ein unheimlich schlechtes Gewissen. Weil das darf man ja nicht, jemandem ein schlechtes Gewissen machen. Und manchmal denke ich mir auch, dann sage ich, ja du, das ist ganz okay, lauf du da mal mit ruhig rum. Ich will nicht sagen, dass das nur schlecht ist. Aber ihr wisst, dass in unserem Gewissen gibt es sehr viele Stimmen. Da gibt es nicht nur den Geist Gottes, der da hineinredet, sondern das hat sehr viel mit unserer Biografie zu tun, mit unserer Prägung. Welche Stimme, man könnte sagen, welches Über-Ich da hineinredet in unser Gewissen. Es gibt echte Schuldgefühle und es gibt auch falsche Schuldgefühle. Das ist nicht immer so einfach oder so klar zu erkennen. Und es gibt ein dauerhaft schlechtes Gewissen für Christen. Ein dauerhaft schlechtes Gewissen, das ist wie so eine Art Bodensatz. Immer da und da blubbert das und wabert das und stinkt und stört. Und zwar meine ich dieses dauerhafte Empfinden und dieses miese Gefühl, ich bin ja nicht so, wie ich sein sollte und eigentlich müsste ich. Kennst du diesen Satz? Eigentlich müsste ich. Ich müsste doch viel mehr. Ich sollte doch, ich müsste doch. Es gibt auch, finde ich, eine Verkündigung, die das noch ein bisschen fördern kann. Etwa wenn ich sage, die Bibel sagt, wir sollen Gott in jeder Lebenslage vertrauen. Aber tust du das auch? Gottes Wort sagt, betet ohne Unterlass. Aber tust du das auch? Das ist auch so ein Satz, aber glauben wir das auch? Natürlich gehen wir alle raus mit der Erkenntnis, nee, das glauben wir nicht. Nee, das tue ich nicht. Nee, so bin ich nicht. Das mache ich nicht. Dann gehe ich auf die Knie und dann sage, Herr, das muss sich jetzt ändern. Ab heute wird sich das ändern. Ich verspreche dir, ich mache was Besseres. Und es ändert sich doch nichts. Im Neuen Testament gibt es übrigens sehr viel Ermahnung. Wie keiner falsch versteht, dass so etwas nicht sein dürfte. Auch in der Verkündigung nicht sein dürfte. Die Frage ist nur, biete ich zugleich auch eine Lösung, eine Hilfe, wie ich das erreichen kann, was angemahnt wird. Nur darum geht es. Ich möchte ein persönliches Beispiel erzählen. Wir sind in letzter Zeit ein paar Mal umgezogen. Im Zuge des Umzugs kamen mir meine Tagebücher von den vergangenen Jahren in die Hand. Da habe ich reingeschaut und ich war erschrocken, wie so über die Jahre zum Teil immer wieder dieselben Themen auftauchen. Etwa beim Thema geistliches Wachstum, um Glauben zu wachsen. Ich habe vor vielen dieses Buch von Richard Foster gelesen, Nachfolge feiern. Da geht es um die geistlichen Übungen. Das Buch ist bis heute ein Klassiker. Es ist sehr gut geschrieben und das ist ein Mann mit Vollmacht, denke ich. Aber ich habe mich damit abgestrampelt. Ich habe es nicht gepackt. Ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich mein Tagebuch geschrieben. Es muss doch möglich sein, dass ich ab morgens um 5 Uhr aufstehe und dann habe ich eine halbe Stunde stille Zeit. Und nach 2-3 Jahren stand es immer noch in meinem Tagebuch. Ja, ich möchte mehr, ich müsste mehr. Das muss doch möglich sein. Ich konnte schwarz auf weiß lesen, dass sich nichts verändert hat. Ich habe ein paar Jahre später ein anderes Buch geistliches Wachstum gelesen, geistliche Übungen. Das ist das Buch von John Ortberg. Das kennen vielleicht einige. Das Leben, nach dem du dich sehnst. Und das Buch ist schon sehr viel barmherziger geschrieben. Da geht es zum Beispiel auch ums Probieren und Trainieren, was da der Unterschied ausmacht und so. Aber ich hab's immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, das umzusetzen, was da drin steht. Und ich habe immer gemerkt, Mensch, eigentlich müsste ich doch, eigentlich sollte ich doch viel mehr. Aber dieses dauerhaft miese Gefühl hat mich nicht zum Handeln gebracht. Und ich denke, dass es vielen anderen auch so geht. Und es kann doch nicht sein, dass wir bis zu unserem Lebensende so rumlaufen. Oder dass man sagt, auf dem Grabstein würde dann stehen, ja, eigentlich müsste ich doch. Das kann es nicht sein. Ich glaube, das schlechte Gewissen, diese Art schlechtes Gewissen ist kein Rückenwind, sondern wirklich Gegenwind. Warum? Nun, manchmal dient es sogar als Alibi. Das gibt's auch. Nach dem Motto, ich komme zwar nicht weiter, ich tue auch nichts, aber wenigstens geht es mir schlecht dabei. Sowas gibt's auch. Vor allem aber macht mich das schlechte Gewissen zum Heucheln. Ich verstecke das, wofür ich mich schäme. Ich möchte natürlich nicht, dass das von irgendjemandem gesehen und erkannt wird. Und So baue ich eine fromme Fassade auf. Mache mir ja bei den Dingen mit. Und wenn mich jemand fragt, und wie ist es? Weiß doch nie, wie das so gemeint ist bei diesen Fragen. Ja? Ich sage vielleicht nicht, oh, es muss halt, aber ich sage auch nicht das, wie es wirklich ist. Und so spielen wir uns dann gegenseitig was vor. Und in evangelikalen Gemeinschaften und Kreisen ist die Gefahr zur Heuchelei besonders groß. Besonders groß. Und woran liegt das? Es liegt an, denke ich, mindestens zwei Dingen. Das eine ist, dass Anspruch und Wirklichkeit bei uns ja auseinandergehen. So unsere Gemeindebewegungen, überhaupt auch innerhalb der Freikirchen, ja, kommen ja ursprünglich daher, dass es schlicht darum geht, wer ist ein Christ? Nämlich der Mensch, der sich Jesus wirklich anvertraut und mit ihm lebt. Aber es kommt mittlerweile manchmal auch immer noch ein bisschen was anderes rein, wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen wollen wir auch die besseren Christen sein. Die konsequenteren Christen. Die klarer leben, deutlicher leben. Und wo man das sieht. Und wir spüren aber, dass die Wirklichkeit das nicht immer so hergibt. Dass das auseinandergeht. Aber jeder von uns weiß, wie wir eigentlich leben sollten. Bei uns hängt die Latte ziemlich hoch. Jeder von uns weiß, wie es eigentlich aussehen sollte. Und dann sieht man auf sich und sagt, Mensch, so ist es aber nicht. Und dieses Auseinanderdriften von Anspruch und Wirklichkeit führt oft dazu, dass wir eine Fassade aufrichten und dass wir tun, als sei alles in Ordnung. Und dann entsteht eine Dynamik. Denn wenn ich sehe, dass ich muss ja der Überzeugung sein, ich bin der Einzige, der diese Probleme hat. Ihr habt die ja alle. Und wenn das so ist, okay, dann schaue ich mal lieber, dass das keiner merkt. Und so gibt es eine Gruppendynamik, die das gegenseitig verstärkt. Und das Zweite ist, es ist der Anpassungsdruck. Jede Gemeinschaft, auch jede christliche Gemeinschaft hat so seine Regeln, was man macht und was man nicht macht. Das ist oft von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch gehandhabt wird, aber wie ist es zum Beispiel mit den Geschwistern, die rauchen? Angenommen, ich komme hier hin, will mir meine Zigarette anzünden und ich merke, oh Mensch, hoppla, da verdrehen aber ein paar ganz schön die Augen. Oder vielleicht spricht mich da auch jemand an. Wusstest du nicht, dass das bei uns nicht so gemacht wird oder so? Würde ein bisschen anders laufen. Aber dann würde ich mir vermutlich, je nachdem wie viel Rückgrat jemand hat, aber beim zweiten Mal würde ich mich nicht vor die Eingangstür stellen und mir meine Zigarette drehen. Dann rauche ich mir nämlich eine bis 50 Meter vom Gemeindehaus. Und dann gibt es noch ein Kaugummi oder ein Fisherman's Friend. Und dann komme ich als nikotinfreier Mensch hier in eure Gemeinde. So würde das laufen. Und auf dem Rückweg genauso. Und willst du nicht noch was hier bleiben? Nein, ich muss unbedingt und. Mensch, ich muss endlich eine rauchen. Anpassungsdruck. Dass man sich den Regeln anpasst. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne für jedes Thema, für jeden Abend ein Buch empfehlen. Empfehlen, so wo ich denke, das lohnt sich wirklich zu lesen. Wobei das mit Büchern ja immer ist wie mit Ärzten. Dass man der eine sagt, Mensch, der war so super, und der nächste, was, da gehst du hin? Ne? Und man muss irgendwie einen Zugang dazu finden. Aber zu unserem Thema Heuchelei und schlechtes Gewissen. Ulrich Eggers, ehrlich glauben. Warum Christen so leicht lügen? Schon eine Frechheit, der Untertitel. Warum Christen so leicht lügen, ehrlich glauben. Der Ulrich Eggers, der schreibt, heute bin ich überzeugt, Christen und die christliche Gemeinde wollen wirklich ehrlich sein. Aber durch ihre hohen Ideale, die intensive Nähe des Gemeindelebens und den ständigen Predigtnachschub zum Soll des Glaubens, haben sie es besonders schwer, echt und ehrlich zu sein. Sie haben es besonders schwer, echt und ehrlich zu sein. Der Glaube bietet gute Brutbedingungen für oberflächliche Fassadenpflege. Kirchen und Gemeindezentren sind ungewollt und unerwünscht fast so etwas wie Gewächshäuser für ein Doppelleben. Allerdings ist das keine negative Eigenschaft von Glaube und Kirche allein. Überall, wo hohe Ansprüche auf die allzu menschliche Wirklichkeit treffen, überall dort finden wir dieses Problem. Also längst nicht nur in der Kirche, in der christlichen Gemeinschaft. Die Neigung zum Bedienen einer doppelten Wirklichkeit, zum Verschweigen, Anpassen, Lügen, scheint ein menschliches Grundproblem zu sein. Herzliche Empfehlung, wer tiefen möchte, das mit diesem Buch noch einmal zu tun. Nun, ich denke, diese Art von Gegenwind ist dargestellt, was ich damit meine. Die Gefahr der Heuchelei, dass sich schlecht fühlen und verstecken vor anderen. Stimmt, ich habe hier so eine Folie mitgebracht. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da raus? Wie kann ich diesen Gegenwind überwinden? Wie kann wirklich dann Veränderung stattfinden? Ich habe diese Punkte hier einmal genannt. Und das fängt an mit der Gang zum Arzt. Wobei ich hier wirklich den Arzt meine, den Sohn Gottes, Jesus. Jesus, der gesagt hat, ich bin eben nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken. Der Gang zum Arzt. Wie gehe ich zu diesem Arzt? Denkbar einfach, indem ich das Gespräch eröffne, zu ihm komme im Gebet. Indem ich zu Jesus gehe und ihm sage, Herr, ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht länger mehr so leben. Das zieht mich runter, es kotzt mich an. Ich soll nicht länger so sein und so bleiben. Und indem ich vielleicht auch sage, Herr, ich habe schon manches ausprobiert. Ich habe schon dies und jenes versucht. Aber es ist immer gescheitert. Ich habe dir auch schon viele Versprechungen. Ich habe oft gebetet und gesagt, pass mal auf, in einem Monat, in einem Jahr, wirst du mal sehen, da mache ich was für dich. Ich lege mich hier ins Zeug. Aber ich kriege es nicht geregelt, ich pack's nicht, ich kann. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann ist das immer auch ein Bekenntnis meiner Ohnmacht. Ein Bekenntnis, dass ich Hilfe brauche. Und für manchen ist es schwer. Das hat für manchen auch etwas Demütigendes. Ihr kennt vielleicht die Leute, die zum Arzt immer erst dann gehen, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Weil das kriege ich vorher ja selber hin. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann sage ich, du, ich brauche dich. Ich brauche dich pack's alleine. Damit fängt alles an. Es ist eine Kapitulation. Die Offenlegung meines Unvermögens, meiner Schwäche, ich komme nicht weiter. Ich gehe zu diesem Arzt, ich gehe ins Gebet. Und das, was an diesem ersten Punkt noch wichtig ist, sehr wichtig ist, ist, wenn du das machst, du zu Jesus kommst, und zwar nicht mit den schönen Seiten, sondern mit den dunklen Seiten, mit dem, was deine Mangelerkrankung ist, wirst du die Erfahrung machen, dass dieser Arzt dich nicht rausschmeißt. Bei einem richtigen Arzt ist uns das klar, dass er das nicht macht. Er lebt ja davon, dass er genügend Patienten hat. Aber wenn es in die Beziehung geht, wenn es im Glauben auch geht, Jesus zu begegnen, dann weiß ich, hat manch einer die Angst, wie wird es sein, wenn ich mich ganz offenlege, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin. Wirst du die Erfahrung machen, dass dieser Arzt zu dir sagt, es ist schön, dass du endlich gekommen bist. Da habe ich lang schon gewartet. Du warst zwar schon ein paar Mal hier, nur hast du dann immer deine kranken Stellen verdeckt. Schön, dass du jetzt so da bist, wie du wirklich bist. Darauf habe ich lange gewartet. Was für diesen Prozess der Heilung und aus der Heuchelei rauszukommen, ganz, ganz wichtig ist, ist eine Offenbarung, die kann nur von oben kommen, nämlich die Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes. Der Barmherzigkeit Gottes. Paulus, wenn er für seine Gemeinden gebetet hat, er schreibt das im Epheserbrief, da hat er in Kapitel 3, 18 und 19 steht das, da hat der Paulus gebetet, der hat gesagt, ich liege auf den Knien, damit ihr die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe, damit ihr den ganzen Raum der Liebe Gottes erkennen könnt. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle menschliche Erkenntnis übertrifft. Der Apostel geht davon aus, du kannst es mit deiner Logik gar nicht erkennen, sondern du brauchst etwas von oben, dass dir die Augen des Herzens geöffnet werden für Gottes Barmherzigkeit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, du kannst über Barmherzigkeit predigen und hast es doch nicht verstanden. Denn ich habe zu einem Zeitraum auch von einem barmherzigen Gott gesprochen, habe ich mich selber gehasst und war unbarmherzig mit mir selbst. Dementsprechend auch unbarmherzig zu anderen. Wenn wir von Glaubensdingen reden, dann reden wir von Offenbarung. Davon, dass der Geist Gottes etwas in dich hinein pflanzt und gibt, was du so nicht erzeugen kannst. Das brauchst du. Dass dieser Arzt nicht angeekelt ist von deiner Krankheit. Der hat alles schon gesehen und hat alles schon erlebt. Den schreckst du nicht ab, wenn du offenlegst, wie es wirklich mit dir aussieht. Das ist das Erste und Wichtige, dass du, wenn du zu Christus kommst, erkennst und weißt, dieser Arzt ist barmherzig und er stößt dich nicht hinaus. Das Zweite ist ein ehrlicher Befund. So sieht es wirklich aus bei mir. Das macht ja auch der Arzt oft, der sagt, passen Sie mal auf, jetzt nehmen wir mal Blut ab und dann röntgen wir und dann machen wir dieses und jenes, damit wir einen Befund machen können. Geist Gottes ist auch da, um uns zu, um diesen Befund zu erzeugen. Und jetzt wisst ihr, warum es so wichtig ist, dass du weißt, dass Gott barmherzig ist. Denn die Barmherzigkeit ist überhaupt erst der Raum, der nötige Raum, um mich öffnen zu können für das, was jetzt kommt. Denn vielleicht weiß ich gar nicht, wie diese Diagnose aussieht. Eine ehrliche Bestandsaufnahme. Du kannst den Geist Gottes einladen und bitten um Ehrlichkeit und um Bereitschaft. Und ein wichtiges Gotteswort, ein wichtiger Vers, Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus sagt, wenn ihr bleibt in mir, in meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Wahrheit kann aber auch manchmal ganz schön hart sein, wenn es um die dunklen Stellen geht, wenn die offengelegt werden. Aber dann laufe ich nicht mehr weg, dann sage ich mir, Mensch, seit Jahren laufe ich damit rum. Du hast recht, Herr, so ist es, so sieht's aus. Der Befund. Johannes 8, 31 bis 32. Auch zu mir hat es jemand gesagt und hat gesagt, Volker, bitte um Ehrlichkeit und um Bereitschaft und alles andere wird dann kommen. Du musst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Ich habe dann mich nachher beschwert, du hast mir aber nicht gesagt, was das alles kostet, wenn man diese Wahrheit erkennt. Wie gesagt, manchmal ist es hart. Vielleicht das noch, damit das Ganze nicht so den Drift ins Depressive bekommt. Wir sind ja nicht nur Baustelle. Und du bist es nicht nur. Und die Gottesebenbildlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, die ist nach wie vor heute da. Das heißt, da gibt es so, so viele herrliche, gute, positive, begabte, frohe Seiten an dir, so wie du bist. Das sollte man vielleicht auch da nochmal betonen. Und doch in alledem bist auch so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Der ehrliche Befund. Das dritte, sei barmherzig mit dir selbst. Sei barmherzig mit dir selbst. Johannes Evangelium, Kapitel 8, da wird geschildert, wie die Pharisäer eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappen und sie bringen sie zu Jesus und sagen, diese Frau muss gesteinigt werden. Was sagst du jetzt? Was sollen wir mit dir machen? Und das heißt, sie machen das eigentlich nur, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und Jesus hockt sich in den Sand, schreibt da irgendwas, keiner weiß was. Und als sie auf ihn eindringen, dann sagt er zu den Leuten, die sich wahrscheinlich schon die Steine ausgesucht haben, hey Leute, wer von euch ohne Sünde ist, der kann loslegen. Der werfe den ersten Stein. Dann ist da betroffenes Schweigen und Ruhe. Und dann gehen die Leute, einer nach dem anderen. Keiner schmeißt. Dann schaut Jesus diese Frau an und sagt, hat dich niemand verurteilt? Nein, Herr, niemand. Dann verurteile ich dich auch. Geh. Und sündige hinfort nicht, dann verurteile ich dich auch. Wir sind uns alle klar, dass Jesus Sünde in unserem Leben nicht will. Er hat die Sünde bei dieser Frau beim Namen genannt. Aber wir sollten uns umso klarer darin sein. Ganz tief fest in unserem Herzen. Dass Jesus den Sünder, dass er den nicht verurteilt. Ich möchte dir sagen, wenn du dunkle Seiten an dir entdeckst, dann bewirf dich selbst nicht mit Stein und steinige dich dafür nicht. Ich habe mich selbst zutiefst gehasst, verachtet vieles. Und wenn du das tust, wenn du dich selbst so ablehnst und so unbarmherzig mit dir bist, dann fördert das Doppelleben und die Heuchelei. Und es hat nichts Konstruktives. Kein Mensch wird besser dadurch, dass er sich selbst verdammt und sich selbst verachtet. Darum, vielleicht prüft es einmal, wie gehst du mit dir selbst da um? Und wenn Jesus Christus barmherzig ist, dann sei du es auch mit dir. Das heißt nicht, dass ich nichts ändern soll. Das heißt auch nicht, dass ich etwas schönrede. aber es heißt, dass ich dazu stehen kann, dass ich krank bin. Und dass wenn ich das an, dass ich da überhaupt an, dass ich es überhaupt angucken kann, was ich anfangs erzählt habe, wegen dem, ich sag mal, krankhaften Umgang mit meinem Gewicht, das hat dann dazu geführt, dass ich mich selbst nicht angucken konnte. Jedes Bild von mir, auch jeden Spiegel, habe ich gemieden. Und das ist das Problem, wenn du dich selbst hast, du kannst nicht mehr hinschauen, du willst nicht mehr hinschauen. Da hinten ist jetzt genau ein Spiegel, wenn ich hier stehe, da hinter dem Technik spiegel ich mich da. Und aber das bricht es so ein bisschen. Das macht mich schön schlank. Ist in Ordnung. Also sei barmherzig mit dir. Der vierte Punkt. Schluss mit der Heuchelei. Dein Platz im Wartezimmer. Outet. Je nachdem, zu welchem Arzt man geht, ist dir das auch schon mal so gegangen? Wenn du dann im Wartezimmer sitzt, dann denkst du dir, oh, wenn jetzt jemand kommt, der mich kennt. Ich weiß nicht, was da feinlich ist. Beim Urologen vielleicht? Und wie ist es beim Psychotherapeuten? Also wenn ich da bin und im Wartezimmer sitze, ist mir das schon so gegangen. Anfangs, dass ich dachte, Mensch, wer kommt da wohl? Und sagt man sich dann guten Tag oder wie, du auch einen Riss in der Schüssel oder was macht man da? Das kann unangenehm sein. Vielleicht vermeidet sogar jemand das dann, ins Wartezimmer zu gehen. Versucht die Termine so zu setzen, dass das keiner sieht. Aber dann sagt der Arzt, so, jetzt machen wir nochmal einen Befund, jetzt setzen Sie sich so lange nochmal ins Wartezimmer. Dann hast du den Salat. Als Gemeinde sind wir ja nichts anderes. Wir sind so ein Wartezimmer, wo lauter kranke Leute sitzen. Wir sind eigentlich nichts anderes. Und die endgültige Erlösung und Heilung, die kommt dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wenn die Macht der Sünde gebrochen sein wird, ganz und gar, Ende, aus. Und daraufhin, das ist unser Ziel, unser großes Ziel, und noch mehr ist es Gottes Ziel mit uns und mit dir. Wir sind eigentlich nichts anderes als ein solches Wartezimmer. Aber die Frage ist, habe ich den Mut, mir und anderen das einzugestehen, mich da zu outen? Eine persönliche Erfahrung. Als ich versucht habe, meine Ängste und meine Zwänge mit Alkohol und Tabletten in den Griff zu bekommen. Als ich gespürt habe, dass das ausufert, da fing das große Versteckspiel an. Ich wollte nicht, dass das jemand merkt. Ich bin immer mehr in ein Netz von Lügen hereingeraten. Ich habe auch meinen Leitungskreis belogen. Ich wollte nicht, dass das jemand merkt. Ich habe das versucht, immer so hinzukriegen, dass ich meine Arbeit mache. Und erst als ich die wirklich und wahrhaftig nicht mehr machen konnte, als es gar nicht mehr ging, war klar, irgendwas stimmte. Dann bin ich in die Klinik gegangen und diese Klinik war eine Klinik, die nach Schritten arbeitet, wie sie die anonymen Alkoholiker. Und dort war ich zum ersten Mal bei einem Meeting der anonymen Alkoholiker. Eine Frage, wer kennt von euch den Film Findet Nemo? Kennt ihn jemand? Da gibt es doch diese crazy Szene mit den Haifischen, die da eine Selbsthilfegruppe haben. Mein Name ist Bruce. Hi Bruce, machen dann alle. Ne? Und die wollen dann irgendwie das schaffen, dass sie kein Blut mehr zu sich nehmen. Und so ein bisschen abgefahren, könnt ihr euch das vorstellen. Da war dann jemand, ja, mein Name ist Martin, ich bin Alkoholiker. Denkst du, bist doch mehr als das, oder? Aber so fängt jeder an. Dann werden da 12 Schritte verlesen und 12 Traditionen verlesen. Und das geht alles nach einem strengen Muster. Und das war schon ein bisschen strange zu erleben. Was mich aber von Anfang an wirklich umgehauen hat, fasziniert hat, ist die Offenheit und die Ehrlichkeit in diesem Treffen gewesen. Das war es ist von Anfang an klar, wer so eine Gruppe besucht, der hat ein Problem, sonst wäre er überhaupt gar nicht da. Da macht es keinen Sinn, so zu tun, als sei bei mir alles in Ordnung. Das ist Quatsch. Und da steht ein Schild in der Mitte, da steht, wen du hier siehst, was du hier hörst, wenn du gehst, lass es hier. Diese Atmosphäre, auch die Absprache der Vertraulichkeit, ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man offen sein. Und dann haben die Leute erzählt, was sie im Suff alles für einen Mist gebaut haben. Und sie haben erzählt, wie es ihnen geht, wie es wirklich aussieht. Und wenn du aus einer Welt des Lügens und der Fassade kommst, ist das sowas von befreiend. Als ich da ankam, was bist du vom Beruf? Ja, ich bin Pastor. Ja, willkommen im Club, wir haben hier mehrere Pfarrer in der Klinik, hieß es gleich. Wusstest du, dass dein Beruf einer ist, der besonders gefährdet ist? Suchtgefährdet. Und diese Offenheit, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und später habe ich gedacht, Mensch, warum ist es nicht möglich, dass wir das in der Gemeinde zumindest ansatzweise auch hinkriegen? Dass man schaut, etwa können unsere Hauskreise davon etwas lernen? Muss man das irgendwie mit Feingefühl auch abstufen? Es kann jetzt nicht sein, keine Ahnung, dass du hier nach vorne gehst und du erzählst deine wüstesten Lebensgeschichten, also du legst dein schlimmstes gerade hier offen vor allen Leuten. Ist auch klar, dass das nicht geht. Dass es auch peinlich sein kann und alles. Aber ich kann doch trotzdem mich entscheiden, auch in so einem Hauskreis, verlasse ich jetzt den Sicherheitsbereich? Spreche ich jetzt hochtheologisch, theoretisch über Anfechtung? Oder rede ich Tacheles und lege es auf den Tisch und sage, Leute, das ist mein Problem. So sieht es bei mir aus. Da kommen nachher Leute auf dich zu, Mensch, ich danke dir, dass du das gesagt hast. Bei mir ist es ja auch so. Bei mir ist es ja auch so. Oder Zweierschaften, dass das in Zweierschaften möglich ist. Dass du einen Menschen hast. Eine Freund. Da darfst du wirklich so sein, wie du bist. Und da könnt ihr gemeinsam für die Dinge beten. Sich zu outen, dass diese Dynamik hineinkommt. Wir sind eine Selbsthilfegruppe im Glauben. Wir sind. Und leben von dem einen Herrn, der uns vergibt, der uns gerecht, der uns festhält, der uns führt. Davon leben wir alle. Das muss hinein ins Gemeindeleben. Und einer muss anfangen. Einer muss immer irgendwie anfangen. So, jetzt muss ich zum Schluss kommen. Das fünfte und letzte. Hab Geduld. Vertrau Jesus, vertrau dem Heiligen Geist. Seiner Arbeit an Veränderungen geschehen nicht über Nacht. In der Regel. Es gibt auch Menschen, die ich kenne, etwa richtig Hardcore-Alkoholiker. Da kam schon der Priester, hat diese letzte Ölung gegeben. Und hat sich aber dann als zu früh erwiesen, weil der Betreffende durch Jesus Christus so geheilt wurde, dass er seitdem keinen einzigen Tropfen mehr getrunken hat. Bei uns in der Gemeinde und ich. Ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen. Aber in der Regel geht Jesus einen anderen Weg mit uns. Der sieht dann so aus. Das heißt, wenn ich hier hochgehe, da kommen immer wieder Stellen wie die hier und die hier und die hier und die hier. Da habe ich das Empfinden, da war ich schon mal. Mensch, die Perspektive von hier, die hatte ich doch schon. Fragt sich dann, ja, war jetzt alles umsonst? Bin ich ja wieder hingefallen? Hat das alles gar nichts gebracht? Und doch, die Perspektive ist zwar dieselbe, aber du bist schon wieder ein paar Meter weiter. Gott kann unendlich mehr an uns tun, heißt es ebenfalls in Epheser 3, 18, 19 und dann Vers 20, als wir selber erbitten und erahnen. Er kann unendlich viel mehr an uns tun. Und darum zu bitten, darauf zu vertrauen, Jesu Sieg zu glauben und für dich in Anspruch zu nehmen, darum geht es. Und das in einer Atmosphäre zu tun, in der andere dasselbe machen. Und in denen es anderen genauso geht. Zum Schluss noch ein persönliches Beispiel zu diesem Thema. Die Bibel, das Wort Gottes, ist mein Lebens- und Arbeitsbuch. Das ist so. Und trotzdem, ich habe immer wieder Probleme mit regelmäßigem Bibellesen. Bis heute. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich von Kind auf ja dann eine Macke weg habe und viele Dinge mir sehr viel Angst gemacht haben. Vor allem die Geschichten im Alten Testament. Da habe ich eine große Angst entwickelt. Dann hat es was damit zu tun, dass ich gewohnt bin, mir Dinge reinzuziehen. Die Dinge, die reinziehen. Also ein Gitarrensolo von David Gilmour zum Beispiel. Das zieht richtig rein von Pink Floyd. Aber die Bibel tut es nicht immer. Muss man mal ehrlich sagen. Ihr kennt es alle. Es gibt Bücher, da kommst du mit dem Lesen gar nicht nach. Ich hatte einen Roman, der hat mich so fasziniert, habe ich im Bus vergessen auszusteigen. Guck ich hoch, bin ich irgendwo an der Endhaltestelle, da wo ich gar nicht hin wollte. Und bei der Bibel ist der Zugang ein anderer. Da geht es um eine ganz andere auch Herzenshaltung des Lesens. Macht es manchmal auch schwieriger. Und das Dritte ist, wie gesagt, ist das eine Entschuldigung? Vielleicht noch prüfen, aber ich bin echt ein Chaot. Für mich sind jegliche Bibellesepläne Gift. Absolut Gift. Die immer wieder angefangen und erfolgreich aufgehört. Ich finde das auch Käse. Jeder Zeitmanager sagt dir, du musst Pufferzeiten einbauen. Haben Bibellesepläne eine Pufferzeit? Nee, das sind immer 7 Tage, für jeden Tag einen Text. Hast du mal einen vergessen, denkst du, oh Mist, ey, jetzt muss ich morgen 2 lesen. So sieht es aus. Und da muss ich meinen Weg finden, aber auch wirklich finden und dazu stehen, damit das Wort Gottes in mir leben kann. Wenn ich das so sage und letztes Mal gesagt habe vor einer größeren Gruppe, dann gibt es natürlich auch einen Teil von Leuten, die sagen, das kann ja wohl nicht sein. Und hier, du willst doch Pastor sein. Ne? Da muss doch da Vorbild sein in der Richtung. Und das müsste dann anders aussehen. Aber viele, viele sind gekommen und haben gesagt, danke. Danke, dass du das mal angesprochen hast. Denn mir geht es genauso. Wie wäre es denn, man macht so einen Abend und spricht mal darüber, wie es mir mit der Bibel geht. Und bitte nicht darüber sprechen, wie es mir mit der Bibel geht. Sondern wie es mir damit geht. Und dann macht einer den Anfang und dann gibt es erfreulicherweise auch die Geschwister, die ich kenne, die kommen gar nicht mehr weg vom Bibellesen. Die sind absolut begeistert. Finde ich klasse. Das doch so als persönliches Beispiel, was ich meine. Schlechtes Gewissen und Heuchelei sind ein Gegenwind der Nachfolge. Du kommst dann nicht wirklich weiter. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet in mir und auch in meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und der Herr sagt, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, sagt Jesus, diese Menschen zu rufen. Und als solche Menschen sind wir hier zusammen. Soweit. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass da Impulse wirklich für euch von außen kommen.